Sie wartet auf dem Bahnsteig. In 5 Minuten wird der Zug einfahren. Und dann wird er aussteigen. 2 Monate haben sie sich jetzt nicht mehr gesehen, nur über Skype. Jetzt nur noch diese 4,5 Minuten. Freudiges Warten. Sie warten unten im Schacht, eingeschlossen durch ein plötzliches Beben. Die Luft wird knapp. Noch lebt die Hoffnung der Bergmänner. Bestimmt sind die Retter unterwegs. Wann aber werden sie uns finden? Und wann hören wir ihr Klopfen, dass sie näher kommen? Banges Warten. Advent, Ankunft, worauf warten wir? Wen erwarten wir? Wie warten wir? Advent ist Wartezeit. Und wenn wir als Kinder einen typischen Begriff für diese Wochen gesucht hätten, dann bestimmt diesen. Was ist Advent? Advent ist Warten auf Weihnachten, natürlich. Und der Adventskalender ist dann ein gutes Symbol dafür, ne? Tag für Tag warten wir und wir können die Tage nicht überspringen. Wir müssen alle 24 abklappern und müssen den ganzen Weg gehen und warten und warten. Aber wir haben die Gewissheit, dieses Warten hat ein Ziel. Und in wenigen Tagen ist es vorbei und dann öffnen wir das große Tor auf dem Adventskalender. Aber nicht nur die Kinder warten im Advent. Seit jeher hat die Gemeinde Jesu die Adventszeit genutzt, um sich zu erinnern. Wir warten auf ein Ereignis, das Jesus angekündigt hat. Auf ein Ereignis, das ganz eng mit dem Advent verbunden ist. Und das ist die Wiederkunft Jesu. Wie er einmal gekommen ist, wird er wiederkommen. Und unfreiwillig hat die Juwelierkette Christ dieses Warten unterstützt. Vielleicht haben Sie einige das Logo von Christ vor Augen. Als Sie neulich in München auf einem Plakat die Eröffnung einer neuen Filiale ankündigten, dann druckten Sie das Firmenlogo auf einem Transparent Christ. Und dann folgte der Zusatz, coming soon. Also bald wird es eröffnet. Und wenn man das einfach englisch liest, heißt es Christ coming soon. Christus kommt bald. Wunderbar. Und der gleiche Slogan findet sich nicht nur bei der Christwerbung, sondern er findet sich auch in vielen der alten Adventslieder. Der Beweis ist das alte EKG. Wenn Sie da mal die ersten 11 Lieder sich ansehen, das sind ja alles Adventslieder, dann treffen Sie in ganz vielen dieser Lieder auf die Rede von der Wiederkunft Jesu. EKG 2, Vers 7, wird von dannen kommen, wie dann wird vernommen, wenn die Toten werden, erstehen von der Erden. Oder Lied 3, ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn. Der jüngste Tag ist nun nicht fern, komm, Jesu Christe, lieber Herr. Oder Lied 5, o Heiland, reißt die Himmel ab, herab, auf, herab, herab vom Himmel lauf. Oder Vers 7, was wir eben gesungen haben, Lied Nummer 7, Vers 6. Sie haben das noch im Ohr. Er wird nun bald erscheinen in seiner Herrlichkeit und all euer Klag und Weinen verwandeln ganz in Freud. Oder Lied 8, frisch auf, ihr Hochbetrübten, der König kommt mit Macht. An uns, seinen Herzgeliebten, hat er schon längst gedacht. Oder auch jene Verse, die wir dann später singen werden, vor allem denen in Lied Nummer 10, Vers 10. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch, dem der ihn flucht, mit Gnad und süßem Lichte, dem der ihn liebt und sucht. Oder Lied 11, Vers 7, wenn du, o Lebensfürst, prächtig wiederkommen wirst, ich dir mög entgegengehen und vor dir gerecht bestehen. Das ist das Thema der Adventslieder. Jesus kommt wieder. Und deswegen bedeutet Advent eben, dass wir nicht nur zurückblicken auf sein erstes Kommen, sondern auch voraus auf seine Wiederkunft. Warum ist das so wichtig? Könnte man nicht sagen, es genügt doch, dass wir hier auf dieser Erde treu unseren Dienst tun, wollen wir uns nicht so viel mit der Zukunft abgeben? Nun, man muss sagen, das Thema Wiederkunft Jesu wurde in der Tat von der Gemeinde Jesu Christi oft vernachlässigt. Und das ist wie so oft, wenn die Gemeinde Jesu ein Thema vernachlässigt, dann reißen es sich die Sekten unter den Nagel und bearbeiten es umso intensiver. Warum ist es so wichtig? Ja, die Bibel warnt uns nicht, in Zukunftsspekulationen zu verfallen, uns da nicht zu versteigen. Aber zugleich fordert uns Jesus immer wieder auf, seine Wiederkunft ja nicht aus dem Blick zu verlieren. Im letzten Kapitel der Bibel, im vorletzten Vers, Offenbarung 22, Vers 20, da spricht ja Jesus selbst. Und da sagt er, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Und die Antwort ist, ja, komme Jesus. Vorletzter Vers der Bibel. Oder wenn Sie an Verse wie Jakobus 5, Vers 7 und 8 denken, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn, Jakobus 5, Vers 7. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet nun auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Oder Matthäus 24, jenes Kapitel, aus dem eben Bruder Otto auch schon vorgelesen hat, wo es in Vers 42 heißt, so wacht nun, Matthäus 24, Vers 42, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und Vers 44 nochmal, darum seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und nochmal Kapitel 25, Matthäus 25, Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Das ist sehr deutlich. Und wir müssen heute Morgen klären, warum das so wichtig ist. Warum wir warten sollen und wie wir warten sollen. In Lukas 12, da gibt es einen Text, wo der Herr Jesus selbst uns auf diese Situation gezielt vorbereitet. Und liebe Gemeinde, lassen Sie uns diesen Text, Lukas 12, Verse 35 bis 40, jetzt gemeinsam lesen. Sie haben den auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Da sagt der Herr Jesus, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lukas 12, 35 bis 40. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Weil ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet's so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns verstehen lässt, warum das so dringlich ist, was du uns hier zeigst. Amen. Jesus vergleicht seine Nachfolger, seine Jünger, also auch uns in diesem Gleichnis mit Dienern, deren Herr zu einer Hochzeitsfeier ausgegangen ist. Man weiß noch nicht, wann er zurückkommt. Irgendwann heute Nacht. Es könnte spät werden. Und wenn er dann kommt, dann sollen sie ihm aufs erste Klopfen aufmachen. So steht es hier im Vers 36. Wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Das heißt, sie müssen bereit sein. Sonst können sie nicht so schnell reagieren. In dieser Bereitschaft sollen sie ihn erwarten. Und wir spüren in diesen Versen, ich denke, das haben Sie gemerkt, eine starke Spannung. Sie rufen uns zu höchster Konzentration. Ja, Vers 36, wir sollen auf den Herrn warten. Vers 37, er soll uns wachend finden. Vers 40, wir sollen bereit sein. Warum diese konzentrierte, angespannte Erwartung? Warum ist das so wichtig? Erstens, der Sinn des Wartens. Das ist das Erste. Was ist der Sinn des Wartens? Jesus sagt, seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, Vers 40. Das ist interessant. Wir sollen jederzeit bereit sein, Jesus gegenüberzustehen. Jederzeit. Wir wissen ja nicht, ob einer von uns den Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommt, noch erleben wird. Theoretisch ist das durchaus möglich, praktisch auch. Aber wir wissen es nicht. Aber wissen Sie, es ist auch gar nicht so wichtig, ob wir dann noch leben würden, obwohl manche sich das sicherlich wünschen würden. Denn für alle, die vorher sterben, ist es eben schon vorher soweit. Ja? Das ist doch kein großer Unterschied, ob sie Jesus begegnen, wenn er in Macht auf diese Erde wiederkommt, oder ob sie schon vorher sterben und dann vor ihm stehen. Das ist kein grundlegender Unterschied. In beiden Fällen bestimmt Gott den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, bestimmt Gott. Und wann er mich und dich abruft von dieser Erde, bestimmt Gott auch. Und in beiden Fällen ist es gleich wichtig, dass wir auf diesen Zeitpunkt vorbereitet sind. Deswegen macht Jesus das so dringlich hier, dass wir vorbereitet sind. Und dann sind zwei Dinge wichtig. Einmal, dass wir gerettet sind. Das heißt, dass wir Jesus dann als unserem Retter und nicht als unserem Richter gegenüberstehen. Das heißt, dass wir rechtzeitig uns bekehrt haben, auf Deutsch gesagt. Dass wir unser Leben bei Jesus in Sicherheit gebracht haben. Und noch etwas anderes ist auch nicht unwichtig, dass wenn er kommt, dass er uns als treue Knechte bei der Arbeit findet. In Lukas 12, wenn wir den Text weiterlesen, dann steht in Vers 43, also wir haben ihn ja bis Vers 40 abgedruckt, aber wenn wir ihn weiterlesen, dann steht in Vers 43, glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, beim Tun finden wird. Also bei der Arbeit auf Deutsch gesagt. Das ist zweit. Also einmal ist wichtig, das Entscheidende, dass wir bekehrt sind, dass wir Vergebung unserer Sünde haben, dass wir uns, bevor dieser Tag kommt, vor Jesus als unserem Retter gebeugt haben, ihn angerufen, uns als hilfesuchende Sünder anzunehmen, zu retten, uns alle unsere Schuld zu vergeben, weil er am Kreuz für uns starb, ihn anzubeten als unseren Herrn und König. So, das, und dann das andere, dass wir als treue Knechte befunden werden. Und ich bete manchmal so für mich ganz persönlich, Herr, lass mich heute so leben, wie ich mir wünschen würde, gelebt zu haben, wenn ich einmal vor dir stehe. Ich wünsche mir dann, so vor ihm zu stehen und dann so gelebt zu haben, wie ich mir das in dem Moment wünsche und erhoffe, trotz aller Macken und Fehler, die immer noch zuhauf da sind. Und diesen Blick sollen wir bekommen, diese Sehnsucht, diese heilige Unruhe, diese innere Haltung, dass wir bereit sind, wenn wir vor ihm stehen. Nicht nur gerettet, das ist das Entscheidende, aber auch bei der Arbeit. Treu im Dienst. Und jederzeit mit ihm zu rechnen. Und ich denke, wir Menschen brauchen diese Aufforderung. In der Schule nannten wir das heilsamen Druck. Ja, das war auch so, wenn bei einem Lehrer man damit rechnen musste, jederzeit dran zu kommen. Wir hatten so einen Lehrer bei Befragung, da öffnete sich der Lehrerkalender an den wundersamsten Stellen immer. Wenn man weiß, bei dem Lehrer kannst du jederzeit drankommen, dann war man besser vorbereitet als bei den Lehrern, die immer das Alphabet durchgegangen sind. Dann wusste man, jetzt hast du mal was gesagt, jetzt kannst du wieder 2 Monate ruhen. Alle Zeit bereit. Wir brauchen das. Und in dem Sinne sollen wir alle Zeit gestiefelt und gespornt sein. Das meint der Jesus mit Vers 35, wenn er sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Rufbereitschaft. Im Orient trug man ja Obergewänder. Und diese Obergewänder waren ziemlich weit, die gingen bis zu den Füßen. Gut, solange sie im Haus sitzen und Tee trinken und sich unterhalten, ist das kein Problem. Aber wenn sie dann raus schnell laufen wollen, dann ist das schon ein Problem, wenn ihnen da dieses Obergewand gewissermaßen um die Füße herum schlabbert, wenn ich das so sagen darf. Also wenn man auf den Weg sich machen wollte, losgehen wollte, musste man es schürzen. Und das ist hier gemeint, umgürten. Man musste es hochziehen und zusammenbinden gewissermaßen. Dann hatte man Beinfreiheit und der Stoff störte eigentlich ständig beim Laufen. So ist es gemeint. Also dieser Begriff, lasst eure Lenden umgürtet sein, kommt eigentlich aus dem Alten Testament. Das hat Jesus bestimmt ganz bewusst als Anspielung auch gebraucht. Und wissen Sie, aus welchem Zusammenhang? Aus der Nacht, als die Israeliten endlich aus der Sklaverei aus Ägypten rauskamen. In dieser Nacht, als sie noch das Passahlamm geschlachtet haben und das Passahlamm gegessen haben und das Blut dieses Lammes zum Zeichen an ihre Pfosten gestrichen haben, damit klar war, wir stehen unter dem Schutz des Blutes und Gottes Gericht wird uns verschonen. In jener Nacht. Da gab Gott ihnen genau die gleiche Anweisung wie Jesus uns hier. Genau die gleiche Anweisung. Das steht in 2. Mose 12, Vers 11. So aber sollt ihr es essen, das Passa. An euren Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und ihr sollt es essen als die, die hinweg eilen. Man könnte etwas freier übersetzen, ihr sollt es essen als die, die im Aufbruch begriffen sind. Als die, die im Aufbruch begriffen sind, die bereit sind, jederzeit loszugehen. Die Israeliten konnten nicht sagen, ja, wir setzen uns erst noch mal gemütlich in irgendein ägyptisches Café und packen da unser Brettspiel aus und dann sehen wir mal. Sondern sie mussten gestiefelt und gespornt sein, allzeit bereit. Und was wir unseren Kindern oft verboten haben, als sie klein waren, aus gesundheitlichen Gründen, nämlich im Stehen zu essen, genau das wird den Israeliten hier aufgetragen. Esst im Stehen, esst hektisch, esst in der Situation, jederzeit losgehen zu können. Macht es euch nicht zu kuschelig, macht es euch nicht zu gemütlich. Esst das Passa, aber esst es gegürtet an den Lenden, bekleidet mit Schuhen, ausgestattet mit dem Stab in der Hand, damit ihr jederzeit los könnt und damit keiner zurückbleibt. Schnallt den Gürtel an. An den Hüften gegürtet, an den Lenden umgürtet. Das heißt permanente Rufbereitschaft. Das meint Jesus hier. Ihr sollt allezeit bereit sein, mir entgegenzugehen, allezeit bereit, in jeder Sekunde darauf vorbereitet, mir Aug in Aug entgegenzutreten. Sei es, dass ich plötzlich wiederkomme, um meine Gemeinde zu mir zu holen, dass ihr dann dabei seid. und in einer guten Verfassung dabei seid, oder sei es, dass ich euch vorher abrufe in der Stunde eures Todes, dass du dann abtreten kannst. Bei Beerdigungen zitiere ich am Grab in der Regel Psalm 90. Im Psalm 90, da steht: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann füge ich in der Regel noch folgenden Satz hinzu, weil es ja ein Gebet am Grab ist, wo alle mit der Realität des Todes, manchmal auch des plötzlichen Todes, konfrontiert sind. Und dann füge ich in der Regel noch den Satz hinzu, auf dass wir klug werden und unser Leben rechtzeitig in Sicherheit bringen, Jesus bei dir. Und das meint gegürtet an den Hüften. Wilhelm Busch, der Evangelist, hat das mal mit einem ganz einprägsamen Vergleich beschrieben. Er hat erzählt aus der Zeit des Dritten Reiches, als er ja zum Widerstand gegen die Verfälschung der Kirche durch nationalsozialistisches Gedankengut gehörte, zu den Theologen, die sich in der damaligen bekennenden Kirche versammelt haben. Und dann hatten sie manchmal geheime Treffen. Und einmal trafen sie sich mit einer solchen Gruppe und es lagen lauter Mappen und viele Papiere auf dem Tisch. Und dann sprang auf einmal die Tür auf. Und ein paar Männer riefen: Gestapo, geheime Staatspolizei, alle aufstehen, an die Wand stellen, alle Papiere und Mappen liegen lassen. Und es gab keine Chance mehr, irgendwie einzugreifen, irgendwelche Informationen beiseite zu schieben. Und Wilhelm Busch sagt, da hätte manch einer noch dies oder jenes gern versteckt oder geordnet, aber das ging nicht mehr. Und dann fügt er hinzu: So wird die Wiederkunft Jesu sein. Er kommt. Und mancher wird sich wünschen, er hätte noch dieses und jenes geordnet, noch dafür um Vergebung gebeten und noch das in Ordnung gebracht. Aber es wird dann nicht mehr möglich sein. Seid allzeit bereit. Und dann fügt Wilhelm Busch hinzu: Lasst uns doch heute unser Leben ordnen. Lasst uns heute Frieden machen, wo wir Streit haben. Lasst uns heute um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns heute alle Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns heute wachen und im Licht wandeln. Lasst uns heute bei Jesus sein. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Und das ist die persönliche Frage an jeden von uns. Wartest du? Lebst du in dieser ständigen Rufbereitschaft? Wenn der Herr heute käme, wärst du bereit, ihm zu begegnen? Würdest du ihm in dem Zustand gegenübertreten wollen, in dem du jetzt bist? Ich meine, er sieht dich ja sowieso. Aber wärst du bereit, ihm entgegenzutreten? Bist du gegürtet an den Lenden und brennt dein Licht? Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Wisst ihr, das ist der Sinn des konzentrierten Wartens, dass ich in jeder Sekunde darauf vorbereitet bin, meinem Herrn zu begegnen. Das ist ausgesprochen heilsam, in diesem Bewusstsein zu leben. Das können wir nicht immer so durchhalten, aber das wollen wir anstreben. Dass ich jetzt treu in seinem Dienst stehe, dass ich bei der Arbeit gefunden werde, dass mein Licht brennt. Einige Verse weiter in Lukas 12, Vers 48 steht dann dieser Satz, den der Herr Jesus gesagt hat: Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was ist dir anvertraut? Was wird man bei dir suchen? Unsere Lampen sollen nicht auf Sparflamme fackeln, sondern brennen so hell wie möglich. Wir sollen wuchern mit unseren Funden, mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unseren Ideen. Wuchern für Jesus, mit unseren Erkenntnissen. Wenn der Herr hier kommt von der Hochzeit, um in das Bild zurückzukehren, dann soll das Haus nicht verschlossen sein und dunkel, sodass er erstmal den Schalter irgendwo suchen muss, sondern dann soll es hell, hell dastehen. Die Fackeln sollen zur Begrüßung angezündet sein, der Empfangsraum soll erleuchtet sein, die Diener sollen bereitstehen, ihn zu empfangen. Das ist das Bild, ihr Lieben. Und wenn Jesus sagt, lasst eure Lichter brennen, dann erinnert uns das an seinen Auftrag schon aus der Bergpredigt, wo er seinen Leuten sagt, ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, dass ihr ein Zeugnis seid, dass die Menschen auf den lebendigen Gott hinweist und ihnen sagt, dass sie ihn brauchen und dass sie Jesus brauchen und es Vergebung gibt und Rettung. Lasst dein Licht leuchten. Das ist der Sinn des Wartens und des Wachens, dass du alle Zeit bereit bist. Und darum gehört es auch zur liebevollen Pädagogik unseres Herrn, dass er uns den Zeitpunkt seiner Wiederkunft ganz bewusst noch nicht mitgeteilt hat. Und das finden wir hier in diesem Gleichnis auch. Die Knechte haben keine Rückkehrzeit vermeldet. Ja? Vers 36 steht, der ist zur Hochzeit gefahren und jetzt warten sie. Ne? die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird zur Hochzeit, dass er zurückkommt. Aber sie wissen nicht wann. Und in Vers 40 wird das nochmal ausdrücklich gesagt. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ihr wisst es nicht. Ihr rechnet wahrscheinlich auch nicht damit. Darum rechnet immer damit. Dann könnt ihr nicht überrascht werden. Solches Warten, ihr Lieben, ist nicht selbstverständlich. Wir sind immer wieder gefährdet, wir wissen das, schläfrig zu werden. Wir sind immer wieder gefährdet, einzuschlafen, wie die Jünger, die den Herrn Jesus im Garten Gethsemane am Tag vor der Kreuzigung begleiten sollten. Und eingepennt sind, obwohl die Situation ernst genug war. Das ist auch unsere Gefahr, dass wir in all unserer christlichen Gewohnheit einschlafen. Und darum spricht der Herr Jesus hier nicht nur über den Sinn des Wartens, sondern er spricht auch zweitens über die Schwierigkeiten des Wartens. Und er benennt diese Schwierigkeiten des Wartens sehr genau. In Vers 38 sagt er, und wenn er kommt in der zweiten oder der dritten Nachtwache. Tja, die Länge des Wartens, das ist eine Schwierigkeit. Es ist gut möglich, dass der Herr ziemlich lange ausbleibt. Nach jüdischer Zählung ging die erste Nachtwache von 18 bis 22 Uhr, die zweite von 22 bis 2 Uhr und die dritte Nachtwache von 2 bis 6 Uhr morgens. Tja, zweite oder dritte Nachtwache, das konnte ganz schön spät werden. Da können einem die Augen schon mal zufallen. Je länger das Warten dauert, je tiefer es in die Nacht hineingeht, umso mehr lässt die Anspannung und die Aufmerksamkeit ja nach. Das wissen wir ja, wenn wir Nachtfahrt mit dem Auto machen. Je länger, umso schwieriger. Und dann müssen wir irgendwann mal die Scheiben aufdrehen und uns alle möglichen Fernfahrertricks ausdenken, um nicht einzuschlafen. So von 11 bis 12 geht es immer noch. Ne? Deutschlandfunk, das war der Tag. Und die ganz Unverdrossenen hören dann vielleicht noch die Kulturnachrichtensendung von 12 bis 1. Okay, da schlafen manche auch wieder ein. Aber je später es wird, umso schwieriger. Und so ist es hier. Und es wird schwierig, die Spannung hochzuhalten. Und auf dieses Problem weist uns Gottes Wort immer wieder hin. Es kann dauern. Leute, stellt euch darauf ein, es kann dauern. Denken Sie an das Gleichnis, das Jesus von den 10 Jungfrauen erzählt hat, wo dann Hochzeit gefeiert wird und der Bräutigam lange ausbleibt. Matthäus 25, Vers 5, als der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig. Das ist ein Problem. Es kann lange dauern. Das ist die eine Schwierigkeit des Wartens, die Länge des Wartens. Oder denken Sie an Jakobus 5, was wir schon gelesen haben. Der Bauer kann die Ernte nicht übers Knie brechen. Er kann den Weg nicht abkürzen. Er muss den Rhythmus der Jahreszeiten abwarten. Vorher geht's nicht. Vers 38. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache. Und dann hängt damit eine zweite Schwierigkeit des Wartens zusammen. Nicht nur die Länge des Wartens, sondern der unbekannte Zeitpunkt. Im Hinblick auf die Ziellinie. Das macht's auch schwer. Das ist einerseits pädagogisch hilfreich, wie wir gesehen haben, aber es ist auch eine Schwierigkeit. Vers 40, ne? Das ist absolut nicht voraussagbar, der Termin. Und das hat ja in der Kirchengeschichte zu den wüstesten Spekulationen geführt. Manche Leute haben eine Jahreszahl auszurechnen versucht und es hat alles nie geklappt. Das ist auch eindeutig gegen das Wort des Herrn. Denn Jesus hat gesagt in Matthäus 24, Vers 36, von dem Tag und der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und sehen Sie, darum vergleicht Jesus sich selbst mit einem Dieb. Ist ja interessant, Vers 39. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Jesus, der Dieb. Warum? Nicht, weil Jesus uns etwas wegnehmen will oder weil er uns etwas Böses antun will, sondern weil er genauso unangemeldet kommt wie der Dieb. Das ist der Vergleichspunkt. Es geht hier um die Plötzlichkeit, um die Unberechenbarkeit, um die Unabsehbarkeit. Das ist das Bild. Darum vergleicht der Herr sich mit einem Dieb. Ja? Man rechnet nicht damit. Und darin liegt eine Gefahr, dass Jesus unerwartet kommt, beziehungsweise, dass wir unerwartet abgerufen werden und ihm morgen Mittag um 12.30 Uhr gegenüberstehen. Wir denken immer, wir haben noch so viele Jahre Zeit und plötzlich ist unsere Stunde gekommen. In Matthäus 24, Vers 27 steht, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen. So wird das Kommen des Menschensohnes sein. Wie der Blitz. Oder Lukas 21, Vers 27. Sie werden den Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist unvorstellbar. Es ist, als ob plötzlich eine Riesentür aufgeht, eine Riesentür zur Ewigkeit. Als ob plötzlich eine neue Wirklichkeit in diese Welt eintritt. So wird es sein. So wie Weihnachten auf dem Hirtenfeld, als da plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen war. Als es war, als ob jemand plötzlich einen riesigen Scheinwerfer eingeschaltet hätte und alles in gleißendes Licht getaucht. Eine neue Wirklichkeit bricht ein in diese sichtbare Welt. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, das wird noch viel größer, viel herrlicher, viel erschreckender sein, weil er dann in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Wissen Sie, ein Dieb, der bricht normalerweise nicht tagsüber ein. Und wenn er schon einbricht, dann klingelt er nicht höflich an der Tür und sagt, darf ich mich vorstellen, ich bin der Dieb. Hier haben Sie auch gleich noch meinen Fingerabdruck. Er kommt unerwartet. Ist doch logisch. Überraschend. Und auf dieses Überraschungsmoment weist Jesus uns hin. Er sagt, so wird es sein, wenn er kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und viele werden vor Selbstsicherheit strotzen. Sie werden sagen, was muss ich mich um Jesus kümmern? Was brauche ich Jesus? Was soll dieser ganze Kram? Es ist überflüssig, es ist irrelevant. Es hat mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Auch so ein Spruch. Und diese Menschen, die halten sich für sehr aufgeklärt und für hellwach und sind doch ziemlich verschlafen und verpassen ihre Zukunft. Jesus sagt, das ist die zweite Schwierigkeit des Wartens, der unbekannte Zeitpunkt. Und diese Schwierigkeit, die kann auch bei Christen dazu führen, dass wir nachlässig werden, unaufmerksam, wie jener faule Knecht, den Jesus in Lukas 12, Vers 45 gezeichnet hat. Dieser faule Knecht, der in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Steht da so. Mein Herr kommt noch lange nicht. Lukas 12, Vers 45. Und wissen Sie, welche praktische Folge das hat? Das hat die praktische Folge, dass wir uns in dieser Welt viel zu heimisch einrichten. Weil wir gar nicht wirklich mit der Heimreise rechnen. Das kann ja noch ewig dauern. So, als ob die Israeliten beim Passa den Gürtel wieder abschnallen und sagen, jetzt machen wir erstmal ein schönes Lager und setzen uns und holen die alten Plüschsofas raus und macht man langsam. Das ist das Problem. Bertolt Brecht hat ein spannendes Gedicht über einen Dichter im Exil geschrieben. Das war seine eigene Lebenserfahrung. Da war er selbst im vierten Exilsjahr 1937. Gedanken über die Dauer des Exils. Und als ich dieses Gedicht vor einiger Zeit entdeckte, da musste ich gleich denken, das ist unsere Situation als Christen oder kann es ganz schnell sein. Hören Sie mal hin. Am Anfang, da rechnet der Dichter noch fest damit, bald wieder in die Heimat zu kommen. Schlage keinen Nagel in die Wand. Wirf den Rock auf den Stuhl. Warum für 4 Tage vorsorgen? Du kehrst morgen zurück. Lass den kleinen Baum ohne Wasser. Wozu einen Baum pflanzen, bevor er so hoch wie eine Stufe ist? Gehst du froh von hier weg. Zieh die Mütze ins Gesicht, wenn Leute vorbeikommen. Wozu in einer fremden Grammatik blättern? Die Nachricht, die dich heimruft, ist in bekannter Sprache geschrieben. Großartig ausgedrückt, ne? Alles auf sofortige, schnelle Abreise getrimmt. Aber der Ruf der Heimat lässt lange auf sich warten. Und irgendwann merkt der Dichter im Exil mit Erschrecken, wie heimisch er in der Fremde geworden ist. Und dann geht dieses Gedicht so weiter. Sieh den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast. Erst hat er gesagt, schlag keinen Nagel in die Wand, schmeiß den Rock über den Stuhl. Und jetzt hat er ihn doch eingeschlagen. Sieh den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast. Wann glaubst du, wirst du zurückkehren? Willst du wissen, was du im Innersten glaubst? Tag um Tag arbeitest du an der Befreiung, sitzend in der Kammer schreibst du. Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst? Sieh den kleinen Kastanienbaum im Eck des Hofes, zu dem du die Kanne voll Wasser schlepptest. Erst hat er gesagt, lohnt sich nicht, einen Baum zu gießen, bin sowieso gleich wieder weg. Und jetzt richtet er sich drauf ein, dass der Baum da steht, er gießt den, er will bleiben. Er hat sich längst heimisch eingerichtet im Exil. Siehst du den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast? Wann glaubst du, wirst du zurückkehren? Und die Heimat gerät immer mehr aus dem Blick. Und liebe Leute, genau das ist unsere Gefahr, wenn wir aufhören, auf den Herrn zu warten. Das meint Jesus hier, dass wir diese Welt eben nicht mehr als Exil betrachten, sondern als eigentliche Heimat. Und dann leben wir auch entsprechend, dass wir uns dieser Welt anpassen und uns in dieser Welt verlieren. Das ist die Gefahr, auf die Jesus hier abhebt. Und dann gibt es ein Symptom, wenn das geschieht, wenn wir aus dem Exil plötzlich die Heimat machen. dann sind wir immer sehr stark vor allem mit vergänglichen Dingen beschäftigt. Mit unserer Karriere, mit unserem Häuschen, mit unseren Reisen, mit all diesen Dingen. Die sind ja für sich nicht falsch. In diesen Bereichen sollen und dürfen wir auch zur Ehre Gottes leben. Aber wenn wir das Exil zur Heimat machen, dann behandeln wir diese Dinge, als wären sie, würden sie sich nicht im Exil abspielen, sondern in der Heimat. Und dann räumen wir den ewigen Dingen nicht mehr den Rang ein, der ihnen gebührt. Und da müssen wir uns selbst immer wieder, jeder von uns kennt das doch, denke ich, von sich, jeder wieder kritisch prüfen. Fangen wir langsam an, die Nägel einzuschlagen in unsere Wände? Fangen wir an, die Kastanienbäume in der Ecke zu gießen, weil wir uns darauf einrichten, noch ewig hier zu sein? Manfred Siebald hat dazu ein sehr gutes Lied geschrieben. Das ist gewissermaßen die christliche Fassung des gleichen Themas. Er schreibt, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder. Und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Und davor warnt uns der Herr Jesus. Das ist die Schwierigkeit des Wartens. A, dass es so lange dauert. B, dass der Zeitpunkt, die Ziellinie unbekannt ist. Und dann kommt noch eine letzte Schwierigkeit dazu. Nochmal Vers 38. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache, dass wir müde werden vom Warten. Und wissen Sie, aus müde kann dann ganz leicht mutlos werden. Müde und mutlos liegen oft ganz nah beieinander. Wenn wir kaputt sind, verlieren wir ganz leicht den Mut. Petrus wusste das. Und Petrus hat an seine Leute davon geschrieben, von dieser Ermüdungsgefahr, um sie davor zu beschützen. In 2. Petrus 3, wir können das jetzt nicht auslegen im Einzelnen, aber ich möchte Sie hinweisen auf diesen Text. 2. Petrus 3, lesen Sie das mal, am besten heute noch. Da zitiert Petrus die Spötter, die sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Ha, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Also was redet ihr da von der Wiederkunft Jesu? Er kommt ja doch nicht. Es ändert sich ja doch nichts. Und dann sehen Sie mal, wie wunderbar Petrus das widerlegt und sagt, Leute, die haben im Geschichtsunterricht geschlafen, diejenigen, die das behaupten. Es hat sich ungemein viel geändert. Es hat immer wieder Brüche gegeben in der Geschichte. Und dann führt er als Beispiel die Sintflut an und sagt, da seht ihr doch, wie massiv Gott eingegriffen hat in den Lauf der Geschichte. Der Stolz der Spötter verfälscht die Geschichte, sondern Gott handelt zu seiner Zeit. Natürlich ist es eine Spannung, die wir aushalten müssen, dass Jesus einerseits sagt, ich komme bald, das heißt, es muss jederzeit damit gerechnet werden, es ist jederzeit möglich und gleichzeitig sagt, aber ihr müsst warten, ihr müsst euch auf eine längere Wartezeit einstellen und dann stehen wir unter Druck und die Spötter rechnen uns vor und bei Petrus, da waren es gut 3 Jahrzehnte erst, sie rechneten vor 3 Jahrzehnte, dass Jesus diese Welt verlassen hat und ist noch nicht zurückgekommen, Leute, schminkt euch das ab. Und dann bringt Petrus diesen interessanten Hinweis. Leider wird dieser Vers auch oft missbraucht. Er sagt dann diesen berühmten Satz, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und damit sagt er nicht, dass wir die biblischen Zahlenangaben nicht ernst nehmen müssen. Das wird ja dann so oft gegen den Schöpfungsbericht gewendet, nach dem Motto, Gott meint seine Zahlen und Gewichts- und Maßangaben gar nicht so, wie er es sagt. Aber das sagt Petrus hier überhaupt nicht. Sondern worum geht es hier? Er sagt, Gottes Perspektive gegenüber der Zeit ist eine andere als unsere. Und was uns endlos lang vorkommt, wie 1000 Jahre, ist in Gottes Perspektive nur eine kurze Zeitspanne. Gott hat uns keine Jahreszahl genannt. Und wenn wir den Eindruck haben, dass sich die Wiederkunft unseres Herrn lange hinzieht, dann kann das in Gottes Sicht immer noch eine sehr kurze Zeit sein. Wir endlichen, begrenzten Menschen sollten uns klar machen, dass wir den ewigen Gott nicht in das Korsett unseres Zeitempfindens drängen können. Das will Petrus hier sagen. In der Regel sind die Zahlenangaben der Bibel auf diese Welt bezogen und für diese Welt gegeben und darum ernst zu nehmen. Aber Petrus macht ja eben hier keine reale Zahlenangabe. Er warnt ja vor Zahlen in dem Zusammenhang. Es geht hier um das Zeitempfinden. Und da sagt er, dort, wo Gott uns keine Zahlen offenbart, können wir Gott nicht an unserem Zeitgefühl messen. Da würden wir uns immer wieder verrechnen, wie die Spötter. Und dann fügt er noch etwas hinzu an diejenigen, die so spotten und sagen, warum ist er noch nicht gekommen? Dann sagt er, bedenkt doch mal, Vers 9, 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert gerade nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße kommt. Also seid froh, dass Gott noch verzögert. Dann können sich noch mehr Leute bekehren in der Zeit. Seid Gott dankbar. Überlegen Sie mal, an welchen Menschen denken Sie, von dem Sie sich sehnlichst wünschen, dass er sich noch bekehrt? Wenn Jesus gestern schon gekommen wäre, wäre es für diesen Menschen bereits zu spät. Und das meint Petrus hier. Was wäre, wenn er jetzt wiederkäme, mitten in diesen Gottesdienst hinein? Das ist ja auch möglich. Wir predigen über die Wiederkunft und dann kommt der Herr. Das wäre schon stark. Wer wäre dann bereit? Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Zwei werden nebeneinander im Gottesdienst sitzen, der eine wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommt. Aber Gott weiß, was er jeweils zu welchem Zeitpunkt tut. Und wie jemand mal richtig gesagt hat, Gott kommt spätestens pünktlich. Gott kommt spätestens pünktlich. Und dennoch, wir müssen das einfach zugeben, gibt es diese Schwierigkeit beim Warten, weil es so lange dauert, weil der Zeitpunkt unbekannt ist und weil wir irgendwann des Wartens müde werden und deshalb mutlos. Und deswegen müssen wir den Herrn bitten, dass er uns da einfach bewahrt. Ja, und dann lass mal noch weitere Ermüdungsfaktoren dazukommen. Ne? Verfolgung, Bedrängnis, Krankheit, Verluste, kommt ja alles noch obendrauf. Und da brauchen wir es, dass der Herr uns festhält und unseren Blick fest auf seine Verheißungen richtet. Dass er versprochen hat, uns nie zu enttäuschen. Und da ist es einfach auch gut, sich daran zu erinnern, wie viele Verheißungen schon erfüllt sind. Roger Libby hat dazu ein interessantes Buch geschrieben, mehr als 175 erfüllte Verheißungen. Man muss nicht mit jeder einzelnen Deutung hundertprozentig einverstanden sein, die er hier vornimmt. Aber es ist doch ein beeindruckendes Zeugnis, wie viele Verheißungen Gott bereits nachvollziehbar erfüllt hat. Und das ist auch ein weiterer starker Ermutigungsgrund, fest darauf zu bauen, dass auch das, was aussteht, er noch erfüllen wird zur rechten Zeit. Und der Herr Jesus weiß, dass wir zu kämpfen haben. Er weiß, dass uns das Warten manchmal ganz schön sauer wird. Und darum hat er, und das kommt zum Schluss jetzt, in diese kleine Abhandlung über das Warten seiner Nachfolger noch eine ganz besondere Verheißung eingebaut. Erstens der Sinn des Wartens, zweitens die Schwierigkeit des Wartens und drittens, und das ist so wunderbar, drittens die Seligpreisung der Wartenden. Das ist der dritte Punkt, die Seligpreisung der Wartenden. Wir denken immer, Seligpreisung gibt es nur in der Bergpredigt. Ich muss sagen, ich habe diesen Text schon oft gelesen und öfter studiert, aber dass das eine richtige Seligpreisung ist, die hier drin steckt, das ist mir ehrlich gesagt erst diesmal aufgefallen, obwohl es so auf der Hand liegt. Vers 37, schauen Sie, da sagt der Herr Jesus, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Also nicht nur selig sind die reines Herzens sind, nicht nur selig sind die Sanftmütigen, selig sind die ihre Armut im Geist erkennen, nein, selig sind die Wartenden in dieser Weise. Eine echte Seligpreisung aus dem Mund unseres Herrn, das ist so schön. Selig sind die, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten und in der dritten Nachtwache und findet so, mich findet sie bereit. Selig sind sie. Nochmal wird es nachgeschoben, verstärkt. Und das ist das gleiche Wort wie in Matthäus 5. Glücklich zu schätzen. Gut haben es die, die warten. Albrecht Bengel hat gesagt, dieser Vers ist die allergrößte Verheißung in der Schrift. Und man denkt erst, man verliest sich, wenn man das liest. Schauen Sie, Jesus sagt, wer den Gürtel festschnallt, um auf mich zu warten, Vers 35, seid gegürtet, für den werde ich in der Herrlichkeit einmal meinen Gürtel anschnallen, um ihn zu bedienen. Das sagt Jesus. Das ist unfassbar. Das sagt der Herr von sich. Und natürlich erinnert uns das an die Situation von Johannes 13, kurz vor der Kreuzigung, als der Herr Jesus seine Jünger dadurch überrascht hat, dass er ihnen sichtbar gedient hat, indem er ihnen die Füße wusch. Und da heißt es auch in Johannes 13, Vers 4, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Johannes 13, in dieser speziellen Situation. Und genau das, sagt Jesus, wird er machen in der Ewigkeit für diejenigen, die auf ihn gewartet haben. Und was Jesus hier ankündigt, das ist noch viel größer als das, was er in Johannes 13 getan hat. Und schon damals haben die Jünger vor Staunen den Mund nicht mehr zubekommen und haben gesagt, das tust du für uns? Geht das überhaupt? Aber was Jesus hier ankündigt, dass er für uns ein Essen ausrichtet, das wird noch um unendlich vieles größer und erstaunlicher und herrlicher sein, weil es ja dann nicht mehr der Jesus ist, der in Niedrigkeit gewissermaßen neben uns steht und sitzt, sondern wer ist derjenige, der sich dann gürtet, um uns zu bedienen? Es ist der Herr, der Allmächtige, der König des Himmels und der Erden. Er ist ja dann wieder voll eingesetzt in seine ganze göttliche Macht und Herrlichkeit, ist er ja schon längst wieder. Und der wird sich schürzen, er, der Könige aller Könige, um diejenigen zu Tisch zu bitten und diejenigen zu bedienen, die sich hier zu ihm bekannt und auf ihn gewartet haben. Das ist völlig unvorstellbar. Und wir glauben es nur deshalb, weil der Herr Jesus es hier selbst gesagt hat. Das ist die Seligpreisung der Wartenden. Und liebe Leute, damit will der Herr uns aufrütteln, ganz neu zu warten, getrost zu warten, gewiss zu warten, treu zu warten, bis er wirklich kommt. So wie es Dietrich Bonhoeffer in seinem Gedicht zu unserem Text gesagt hat. Da sagt er, zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt. Also wenn es so spät ist, dass nicht mal mehr die Hunde knurren, sondern schon längst am Kamin schlafen. Das ist dritte Nachtwache. Zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt, wenn alles im Schlaf versank. Dann brennend die Lampe um die Lenden, den Gurt und die Augen wachend und blank. Und dann kommt der Herr irgendwann. Der Boden dröhnt, er ist nicht mehr fern. Er klopft an die Tür, wir öffnen dem Herrn und er kommt zu uns. Und die Quelle quillt, wo man ihn zu erwarten gewillt. Was für ein wunderbares Bild. Wenn kein Hund mehr knurrt, wenn es so tief im Schlaf schon ist, dann, Leute, brennend die Lampe um die Lenden den Gurt und die Augen wachend und blank. Und das ist so tröstlich. Er kommt zu uns und die Quelle quillt, wo man ihn zu erwarten gewillt, dass diese Quelle schon heute quillt. Dass sein Trost schon heute für dich da ist, wenn du auf ihn wartest. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Er kommt heute schon in dein Herz. Er kommt heute in das Herz derer, die ihn anrufen und aufnehmen. Und das bedeutet, dass wir schon jetzt diesen Weg nicht allein gehen müssen. Dass wir nicht mal alleine auf den Herrn warten müssen, weil er selbst da bei uns ist. Jetzt schon ist Jesus wirklich bei uns. Aber das Beste kommt noch, er kommt. Und dann hat sich alles Warten endgültig gelohnt. Darum, ihr Lieben, lasst uns das ganz ernst nehmen. Und lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das aber sollt ihr wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommen wird, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Herr Jesus Christus, danke, dass du mit hundertprozentiger Gewissheit wiederkommen wirst. Und Herr, du weißt, dass uns das Warten manchmal auch schwer ist. Hilf uns durchzuhalten. Sei du selbst an unserer Seite, wie du es verheißen hast. Und stärke unsere Hoffnung und unsere Vorfreude, dass wir dir mit wachen Augen entgegengehen und uns freuen auf den Tag, an dem du kommst. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.